Deutschlandfunk Kultur. Länderreport.
Ich bin Matthias Dell und war unterwegs. Raus aus Berlin in die Kleinstadt der Minen. 2,5 Stunden mit dem Zug in Richtung Norden. Ich wollte mit Menschen ins Gespräch kommen. Von ihnen erfahren, wie sie ihren Alltag bewältigen, was sie freut und was sie ärgert, wo der Schuh drückt. Eine Woche lang. Die Abende verbringe ich bei Ernie in einer Kneipe, die in den Minen einen eigenwilligen Ruf genießt.
Tachchen.
Zwei Türen zwischen draußen und drinnen. Ein Windfang wie eine Schleuse. Dahinter eine Kneipe, die nach gestern aussieht. Schlager laufen, ein Kachelofen steht herum. Brauntöne an den Wänden, die an DDR-Zeiten erinnern.
Was gibt's Schönes?
Was heute bei Rico?
Zum Lindenwirt steht verblichen über dem Eingang zur Kneipe. Aber den Fingerzeig braucht eh niemand. In den Minen gibt es kaum noch Kneipen. Von den ehemals
mindestens 25?
Ja, mindestens.
30 Jahre.
Hat fast keine überlebt.
Eine sehr gute Kneipe war die Freundschaft. Und da kann man jetzt hier in der Goethestraße langfahren, Richtung Janerstraße hoch. Und es ist eine Rasenfläche geworden.
Der Lindenwirt ist Ernies Kneipe. Andere Menschen, mit denen ich spreche, warnen davor, machen einen Bogen um sie. Alte Männer, die zu viel tränken, eine Kaschemme. Gar Schlägereien, heißt es. Einmal drinnen.
Du kommst ja gut in Gespräch, ne, so mit diesen Leuten. Ne? Ja, so eine Gespräche führst du in keine anderen Objekte. Und an die Kneipe nicht und sowas. Ne?
Nein.
Das hast du eigentlich nur hier bei den einfachen, normalen Leuten. Jetzt, also.
Die normalen Leute, die Gäste, sind im Grunde Bekannte. Uwe, Rico, Kotten, Bodo, Liane, Maschi und so weiter. In wechselnden Kombinationen, aber fast täglich. Kneipe und Wirt, eine Einheit. Man ist bei Ernie.
Und deswegen ist das unser Ernie. Und ich möchte gerne, dass das aufgenommen ist, dass es unser Ernie ist. Oder hast du schon angemacht?
Ein bisschen wie Familie. Eine Art ausgelagertes Wohnzimmer. Eine Echokammer der analogen Welt. Hier fühlen sich alle richtig. Zu Hause. Ernie, der Wirt, ist bald 60. Groß, mattroter Pulli überm Bauch. Sein Blick wirkt müde. Was täuscht. Er hat zwei Jobs.
Kneipier wird zum Tagesvater. So war das doch im Nordkorea, Ernie. Ganz große Seite, der Miner Seite.
Tagsüber betreut er Pflegekinder. Um 17 Uhr schließt er die Kneipe auf. Er hört gerne zu. Schon damals, als die Mauer noch stand und er in der Gastronomie an der Erdgasstrasse in der Sowjetunion tätig war.
Zum Kneiper kam jeder und hat dir seine Geschichte erzählt. Ja? Du musstest solche Ohren haben, so ein Herz. Und so eine Arme, weißt du, das sind Kerle, drei Zentner-Kerle kamen an, die haben dir die Geschichten erzählt, die haben da geheult und ja, da sind viele Schicksale, also muss man, war schon traurig, ne, sagen wir, wenn du das so siehst, ne, was da kaputt gegangen ist.
Mit dem Mauerfall wird das nicht besser. Gab es früher Jobs auf Lebenszeit, perforieren jetzt Umschulungen, ABMs und Arbeitslosigkeit viele Biografien. Melkerei, Schlachthof, große hiesige Betriebe, die auf Kürzel hörten, wie LMI oder KIB.
Nach und nach ist alles hier weggegangen.
Das wurde kaputt gemacht, ne? Muss man so auch sagen, wie es ist. Ne?
Die Verantwortlichen hinter diesen Prozessen bleiben diffus in den Erzählungen. Die Politik, die da oben. Wo den Menschen hier der Schuh drückt, ist nicht eindeutig zu sagen. In ihre Antworten mischt sich immer wieder auch lokaler Stolz. Vor allem bei Bodo, dem das blonde Haar bis in den Nacken reicht, der so gern frotzelt, Witze macht, Sprüche klopft, weil er es selbst kaum erwarten kann, sich darüber zu amüsieren. Er schwärmt zum Beispiel von der Landschaft um den Min herum.
Du denkst, du bist in der Urzeit.
Ja.
Da musst du mal gesehen haben.
Bodo war in der SED und ist noch zu DDR-Zeiten wieder raus. Aber
die nachher Wende gesagt haben, ich war in der SED, haben gesagt, nachher Wende gegen die PDS. Hut ab.
Weil sie Haltung zeigten. Anders als die, die plötzlich in der Kirche in der ersten Reihe saßen. Bodo machte sich nach 1989 selbstständig. Eigener Imbisswagen in der Stadt mit breitem Angebot.
Bratwurstpalette, Schnitzel, Hähnchen, Kartoffelsalat, Bratkartoffel, Fisch, Bockwurst,
Pommes.
Eis, Bier. Nein, das ist getrennt. Ja. Schaffling.
Nur ging mit dem ökonomischen Niedergang von der Mien bald die Nachfrage flöten.
Da war ja noch Dienstags das Kombinat, da war noch ein Umschuh, das ist alles schnell weggefahren. Erst war noch.
Anschließend Angestellter in einer großen Lebensmittelfabrik im benachbarten Stavenhagen. Zum 25-jährigen Dienstjubiläum gibt es im nächsten Jahr einen Monatslohn extra.
Und für 15 Jahre gab es eine goldene Uhr.
Die Zukunft erscheint dennoch nicht als sicherer Hafen. Der Ruhestand nicht als verdiente Nachspielzeit für all die Arbeit.
Also wenn ich 1.000 Euro Rente habe, dann muss ich ja weit über 2.000 Euro verdient haben im Monat, ausgezahlt, wenn ich die habe.
Der Tariflohn liegt hier immer noch unter dem, was in anderen Teilen Deutschlands normal ist.
Uns fehlen jetzt noch 350 Euro an der gleichen Lohngruppe, diese gleiche Eckgruppe, zu Schleswig-Holstein. Von Bayern wollen wir gar nicht reden.
Über Geld, über Preise reden sie gern hier in Ernies Kneipe, wo das Glas Bier 1 Euro kostet.
Die wollen jetzt Millionen Diesel, Abgasding, totaler Quatsch.
Und über Politik. Dann wird es lauter in der Kneipe. Egal, ob tagesaktuell oder allgemein, obwohl die Politik hier weit weg ist. Ein die da oben, die sich nicht für die da unten interessieren. Und so landet das Gespräch natürlich irgendwann bei der AfD.
Hey, also, weiß keiner.
Das weiß ja keiner.
Ich will regelmäßig die AfD. Aber ich möchte nicht, dass sie gewinnt.
Ja, das haben wir.
Das ist einfach nur Protest.
Protest, damit...
Die großen Parteien müssen was am Arsch kriegen, damit sie mal überlegen, dass sie mal irgendwas verkehrt machen. Ne? Das ist meine Meinung.
Ich habe ja meine Meinung dazu. Das wäre mal nur für 4 Jahre, was sie machen würden, was sie erreichen würden. Aber die haben ja nicht ihr Programm, was sie
da haben. Die Mittel auch nicht. Die würden auch kein
Programm. Die Mittel würden wir nicht sagen.
Die haben auch kein Programm.
Die haben kein Programm nicht. Die haben aber die Ohren von der Bevölkerung oder vom Teil von der Bevölkerung, was die hören wollen.
Es steckt in den Unterhaltungen auch eine Scheu vor der eigenen Courage, mit der hier Enttäuschung ventiliert wird. Wie überhaupt vieles widersprüchlich ist in den Gesprächen, die ich führe. Man beklagt das Verdrängen lokaler Einzelhändler durch Billigpreisdiscounter und freut sich über Schnäppchen. Man wettert über Flüchtlinge, aber nicht, wenn man sie persönlich kennt.
Kennt ihr auch hier Alex vom Markt, der kommt auch aus Afghanistan.
Was macht der?
Der verkauft Sachen, der war Dolmetscher, der kann 22 Sprachen fließen. Alex ist wunderbar.
Ja,
der hat auch eine deutsche Frau hier.
Afghanistan stammt der Herkunft.
Kabul, glaube ich, direkt von
der. Ja, das ist die Hauptstadt.
Sein Vater ist jetzt gestorben letztes Jahr. Er wollte eigentlich seine Eltern herholen und die haben sie nicht hergelassen.
Meine Runde, ja, ne?
Ernies Kneipe. Ein Ort der Zuflucht und zugleich eine Insel der Abschottung. Auf jeden Fall ein Zuhause. Der Min ist eine übersichtliche Kleinstadt mit unterschiedlichen Menschen und Lebensentwürfen. Gerade mal 2 Blocks von Ernies Kneipe entfernt, keine 500 Meter zu Fuß, liegt ein anderer Ort der Begegnung. Das Café 3K.
Wieso ist denn dieser Trichter hier so blöd?
Frau Meier steht mit Herrn Wittmer in der Min vor dem Café 3K und begutachtet die neuesten Aushänge im Fenster. Auf einem Blatt ist der Strich blöd, auf einem anderen fehlt ein Bild. Kleinigkeiten, könnte man sagen. Sagt Frau Meier aber nicht.
Ich bin ja immer so sparsam. Ich bin ja mal tierisch sparsam. Ich reg mich jetzt darüber auf, dass er das schon ausgedruckt hat.
Durch diese Szene kriege ich gleich einen prägnanten Eindruck von Gundula Meier. Von ihrem Pragmatismus und auch von ihrer Entschiedenheit zu wissen, was sie will. Und wenn mal etwas blöd läuft, Frau Meier faucht nicht, wenn sie etwas stört, sondern sie flötet heiter verzweifelt in sich hinein. Das macht sie zur Idealbesetzung für das Café 3K, zur treibenden Kraft für diesen Begegnungsort.
Ja, also im Prinzip ist ja hier der Haupteingang, ne?
Dann kommt ein großer Raum mit Stühlen, Tischen, Regalen, Spielzeug und Büchern. Im hinteren Bereich eine Küche, ein Klo.
Unser Café ist das interkulturelle Café 3K. Kaffee, Kultur, Kleinstadt beleben.
Wichtiger als der Name ist das Angebot vom Café 3K. Seit Oktober 2016 Anlaufstelle für Geflüchtete.
Vorher hatte ich eigentlich nicht wirklich Berührung mit Flüchtlingsarbeit, sagen wir mal so. Ne?
Was haben Sie gemacht vorher?
Medizinischer Sektor eigentlich, aber schon lange nicht mehr.
Seit 28 Jahren lebt Frau Meier in der Min. Ihr Mann ist hier Lehrer. Sie hat sich lange um die eigenen Kinder gekümmert. Kommt aus Niedersachsen, dem Westen.
Brust ist mir schon entgegengeschlagen, dass die blühenden Landschaften eben nicht geblüht haben. Ne? Das Wetter wurde einfach nicht besser, oder wie soll man das sagen? Ne?
Das Wetter. Frau Meier hat eine besondere Gabe, Dinge beim Namen zu nennen. Sie urteilt nicht streng, sondern übersetzt ihren klaren Blick auf die Welt in etwas Leichtes, Vergnügtes, Mitfühlendes. Das Gegenteil von Bescheidwisserei. Ihre Integration in der Mine scheint gelungen.
Aber ich konnte genau das Gleiche erzählen mit Kohlen und Kohlenkeller und meine Oma und Sauerteig hinterm Vorhang und so. Hat es, glaube ich, auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass ich keinen Hass oder so. Also es war nie so, du bist ja aus dem Westen.
2015 eröffnet sich ein neues Betätigungsfeld.
Mit der Krise, mit der so schreckliches Wort.
Frau Meier sattelt um, vom letzten Job in der Apotheke auf Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache. Und überlegt gemeinsam mit anderen der Minern, wie sie helfen kann. Darum gibt es im Café 3K jede Woche Basteln, Backen, Filme, Ausstellungen oder einfach nur die Möglichkeit, unter Leute zu kommen. Und immer dienstags nur für Frauen.
Im Prinzip sind es jetzt überwiegend Afghaninnen und aus der Ukraine. Da sind so weit, dass man sich verständigen kann. Und es ist lustig, wenn die vier dann da sitzen und sich unterhalten. Und die eine, die dabei ist, die sagt dann auch, ja, wir sollen Deutsch sprechen, lass uns Deutsch sprechen.
Integration. So arbeiten Frau Meier und ihre Unterstützer daran, Kontakt herzustellen.
Aber das ist schwer. Das ist schwer. Also eigentlich ist es ein Angebot, deutsche, ausländische Frauen aller Generationen, aller sozialen Schichten einzuladen, zusammenzukommen und miteinander Spaß zu haben.
Kommen denn auch Deminer, die jetzt nicht zu den Ehrenamtlichen gehören?
Kommen auch, aber vereinzelt. Also es sind dann auch immer welche, die ich auch kenne, die mich dann fragen, sag mal, wie ist das denn da so? Die sehen das dann auch, dass es ein Gewinn ist, dass man sich öffnen muss.
Freitags können wieder alle kommen. Es gibt Kaffee, Apfelsaft und Suppe. Ich löffle meine am Tisch mit Basir Afshar aus Dalkondi in Afghanistan. Jetzt arbeitet er in einer Verpackungsfabrik im benachbarten Lülz.
Also netto kann man 1.000 bis 1.900 Euro haben pro Monat.
Ein junger, schlanker Mann mit schmalem Gesicht und zartem Bartwuchs. Seine Erwartungsfreude auf das Gespräch mit mir, dem Neuen, ist spürbar größer als meine Scheu vor dem Ungewohnten. Wie klappt der Kontakt mit den Einheimischen?
Also es gibt verschiedene Leute. Manche sind nett, manche sind auch nicht nett.
Sagt Afshar wie ein guter Diplomat. Als ich nachbohre, erzählt er von einem Nachbarn in seinem Haus.
Mein Sohn hat Geburtstag gehabt. Ich bin zu dieser Nachbar gegangen und habe gefragt, sie können auch kommen. Also wir möchten sie einladen. Die haben zu mir gesagt, nee, danke, wir haben keine Lust. Wir fühlen uns nicht so gut. Also die haben immer Probleme mit Ausländern.
Irgendwann sind alle Gäste wieder weg. Für Gundula Meier hört die Arbeit im Café dann aber noch nicht auf.
Die Motivation ist natürlich auch dieses, dass es auch Spaß macht und Freude macht. Aber es ist ärgerlich, dass man so viel Kraft in sowas investieren muss, was meiner Meinung nach nicht unsere Hauptaufgabe sein soll.
Sowas? Damit meint sie die Miete für das Café. Obwohl der Leerstand in den Minen groß ist, verlangt die Stadt Geld dafür. Die Stadt, die Frau Meier mit der Urkunde fürs Ehrenamt ausgezeichnet hat. Wo der Schuh drückt, ist für die Frau mit dem freudigen Lachen daher einfach zu sagen.
Geld. Unterstützung von der Stadt. Also diese Ehrenamtsurkunde soll nicht nur so ein Lippenbekenntnis bleiben. Also für mich ist es einfach wichtig, dass die Stadt irgendwo mit reingeholt wird und das finanziell unterstützen, weil das ist ihre Aufgabe.
Menschen kommen und gehen. Sie ziehen nach dem Min und wieder weg. Zwei Autofahrten durch die Stadt mit zwei unterschiedlichen Menschen, die doch vieles verbindet.
Ich würde einen kleinen Rundweg jetzt machen. Ja, hier kommen wir auch noch an einem kriegshistorischen Platz vorbei. In diesem rot gestrichenen Gebäude, da wohnte ein Schuloberstudienrat Moldenhauer, der ist hier russischen Offizieren oder eben auch Soldaten entgegengegangen und hat die erschossen. Und da begann so das Drama mit dem Elend von Demin 45.
Roland Thoms ist über 80. Ein schwerer Mann, der mit Bedacht spricht. In Demin geboren, in die Welt gegangen, wiedergekommen. Er hat das Kriegsende hier miterlebt. Als die Stadt sich dem Feind nicht kampflos ergab, als hunderte Menschen sich das Leben nahmen aus Angst vor der Roten Armee. Es gab Vergewaltigungen, die Stadt stand in Flammen.
Es brannte ja 3 Tage lang nicht und es war, der Mai war damals wunderschön.
Das Frühjahr 1945 hat Spuren in der Mine hinterlassen. Ein Trauma für die ganze Stadt.
Aber ich hab's Reden total eingestellt.
Roland Thoms wohnt in Demmin wieder im Haus seiner Eltern. mit seiner zweiten Frau, einer Ärztin aus China. Der gemeinsame Sohn studiert mittlerweile in Berlin. Unsere Autofahrt geht weiter hinaus aufs Land, wo sich Thoms sein eigenes Haus gebaut hat. Warum hier? Warum ein zweites?
Und das ist eine eigene lange Geschichte. Sie sehen da den Kumroer See.
Es ist die Geschichte mit dem großen Bruder. Von einem Ausflug mit einem Faltboot, der in ein Gewitter führt und zur Nähe zwischen den Geschwistern.
Für mich war das wie Robinson Crusoe und wie Columbus und Marco Polo alles zusammen. Und dann sind wir da geblieben, haben unter so einer Zeltplane geschlafen. Da hat mein Bruder gesagt, Junge, mit dir kann man doch was anfangen. Also es war so ein kleiner Ritterschlag und Anerkennung.
Abenteuerlich wird der Lebensweg von Roland Thoms. Er geht wie viele aus seiner Klasse noch vor dem Mauerbau zum Studium in den Westen, wird Ingenieur und arbeitet an der Fernsehröhrentechnik in Süddeutschland. Schließlich in Amerika. Vielleicht auch deshalb das Haus in Suburbia, der Vorstadt. Die Fahrt mit dem Auto durch die weite Landschaft. The American Way of Fortbewegung. Nach dem Mauerfall kommt Thoms zurück.
Ja, und wie dann die Mauer fiel, da habe ich gedacht, jetzt bist du Mitte 50. Jetzt musst du hier was machen.
Er gründet eine Firma in Demmin, auch wenn die bald nicht mehr funktioniert, weil Flachbildschirme keine Röhren mehr brauchen. Thoms engagiert sich auch politisch, in der SPD, in die er eingetreten ist wegen Willy Brandt. In einer Zeit, als Nazis wie Hans Filbinger wieder Karriere bis in höchste Ämter machten. Aber Politik interessiert die Leute hier heute kaum.
Das Interesse ist verdammt gering. Die Wahlbeteiligung im unter 30%-Bereich, das ist erschreckend, dass dieses früher so vermisste und historisch gesehen so bitter erkämpfte Wahlrecht überhaupt nicht wahrgenommen wird.
Aus dem Leben von Thoms spricht die Erfahrung von weit gereistem Machen, vom Aufbauen wollen, vom Anpacken.
Aber was Sie hier verspüren, ist Lethargie, ist Müdigkeit, ist
Schimpfen. Es stört ihn.
Ja, eine der formulieren, die da oben und die müssen doch.
Die Autofahrt mit Roland Thoms kommt mir vor wie eine Reise durch Zeit und Raum. Sie weitet den Blick. Migration hat nicht erst 2015 angefangen. Sie ist viel älter. In den USA ist Thoms auf Ortschaften gestoßen, die ihm vertraut waren.
New Malchin, New Staffenhagen. Also unsere Dörfer, wo sogar noch platt gesprochen wird. 1840, 60 so. Da sind ja hier die Hälfte der Leute nach Amerika ausgewandert.
Von hier nach Westen. Heute kommen die Leute nach Demmin. Aus dem Osten.
Kennst du was von der Geschichte, dass das hier gebrannt hat am Ende des Krieges?
Nein, da habe ich von den Leuten hier gehört.
Einen Tag später sitze ich in einem anderen Auto. Sitze neben Maisam Alizadach, 27, gut aussehend, einnehmend.
Wir gehen zu dieser Familie und die Familie kommen zu uns, damit die, wie sagt man, die Heimweh ein bisschen leichter wird, weißt du?
So ist das Heimweh gilt Afghanistan, Masar-i-Sharif. Vor 3 Jahren ist Maisam Alizadach mit seiner Frau nach Deutschland gekommen, 6 Monate zu Fuß. Nun kurft er in einer Arbeitspause durch Demmin. Er hat gerade seinen Sohn von der Kita abgeholt.
Taha. Er heißt Taha.
Hallo.
Kann er nur Hallo und so etwas, weil es.
Taha wächst mit 2 Sprachen auf. Sein Vater musste die neue lernen.
Und wir durften auch nicht zum Deutschkurs. Ich bin niemals im Deutschkurs gewesen. Ich habe von den Leuten gelernt und auch zu Hause. So.
Maisam Alizadach ist jemand, der ankommt, der weiter will. Das Auto hat er sich verdient durch Arbeit, die er angeblich den Einheimischen wegnimmt, wie ihm einmal jemand im Dönerladen erklärte.
Er sagt, die Ausländer sind hier gekommen und die nehmen unsere Arbeit weg. Ich habe gesagt, mein Freund, wenn du arbeiten willst, guck mal. Dieser Laden braucht Arbeiter. Komm hier arbeiten. Arbeit ist Arbeit, das ist egal.
Ist es nicht. Stärker als Alizadachs Anstrengungen, sich und seine Familie in Demmin ein eigenes Leben aufzubauen, sind die Vorurteile, die ihm immer wieder begegnen.
Wir sind so auf der Straße gelaufen. Manche hat gehobt und hat so gemacht. Stinkefinger.
Und wie zum Beweis erlebe ich eine solche Situation mit. Vor uns versperrt ein Auto den Weg. Eine Frau lädt Altpapier aus, schaut kurz entschuldigend in unsere Richtung, aber dann sieht sie Maisam Alizadach hinterm Steuer und ihre Scham weicht einem bösen Trotz. Ich beobachte, wie sich schlagartig ihre Mimik wandelt. Aus entschuldigender Freundlichkeit wird demonstrative Herablassung.
Siehst du, so ist das.
Dass sie jetzt, wenn sie dich nicht gesehen hätte, hätte sie...
Das ist so.
Das ist erniedrigend.
Wenn wir sagen, in jedes Land, Afghanistan oder Deutschland, überall, es gibt schlechte und gute Menschen. Wir können nicht sagen, dass alle sind gleich. Und deswegen, manche versteht das, aber manche versteht auch nicht. Damit kann man nichts machen, deswegen geben wir die meiste Zeit auf.
Eine freudsche Fehlleistung. Maisam Alizadach mag nachgeben, aber er gibt nicht auf. Unsere Autofahrt ist zu Ende. Gleich geht seine Schicht im Imbiss weiter. Döner, Pizza, Nudeln, Burger, Pommes. In Afghanistan hatte er einen anderen Beruf.
Oh, was du gerade machst, ich habe auch in Afghanistan so etwas gemacht. Ich habe bei einem Radio gearbeitet, als Journalist gearbeitet. Seit 3 Jahren bin ich hier in Deutschland, seit 8 Monaten arbeite ich als Dönermann.
Auch wenn Maisam Alizadach lacht, man spürt die Konzentration, den Ernst des jungen Mannes, seine Zielstrebigkeit.
Mit dieser Arbeit bin ich auch nicht zufrieden, aber besser als zu Hause zu sitzen und gar nichts zu machen.
Und eines Tages wird es besser sein, weiterzuziehen, raus aus den Minen, was auch mit der Stadt zu tun hat.
In den Minen gibt es keinen Kinderplatz zu spielen oder, wie soll ich dir sagen, ein Platz nicht für Erwachsene, wo man frei hat, da man muss hingehen und etwas erleben, so etwas meinte ich. Aber es gibt hier gar nichts.
Im Deminer Jugendhaus treffe ich junge Menschen, die, wenn sie die Schule geschafft haben, die Stadt wohl auch verlassen werden, weil in der Stadt nichts los ist.
Seid ihr aus der Schule?
Ja.
Aus dem Gymnasium?
Ja.
Kennt ihr Martin Koch?
Ja, das ist unser Schulsozialarbeiter.
Genau. Hat er euch schon was gesagt, dass ich mit euch gern sprechen würde?
Oh, wir haben gerade darüber gesprochen, dass ich das nächste Woche.
Nee, das ist jetzt.
Wir wollten uns noch kurz Essen holen.
Okay.
Ist es erlaubt?
Das Jugendhaus Friesenhöhe in Demmin. Es liegt zwischen Sportplatz und Friedhof. In Sichtweite das Goethe-Gymnasium. Von dort sind die 10 Jugendlichen um die 16, die ich treffe, gerade rübergekommen. Freitag, kurz nach 1. Ein munterer, etwas chaotischer Haufen. Dabei gibt es einen Plan.
Wir sind sowas wie ein Jugendclub, bloß dieses Wort ist sehr abgedroschen. Wir machen halt jedes Jahr ein Programm und damit gehen wir auf Tour. Wir machen halt, schreiben ein eigenes Theaterstück. Dazu machen wir zwischen jeder Szene mit unserer Tenzing-Band Songs.
Die wir uns aussuchen und dann so
ja, Cover. Also halt Cover, keine eigenen Songs. Und wir tanzen auch und bauen unsere ganzen Kulissen und Requisiten selber.
Tenzing stammt aus Norwegen. Eine kreative Form der Jugendarbeit, ganz ohne Anleitung.
Das ist eigentlich, dass Teenager singen, also kreativ sind.
Emma und Luisa geben den Ton an. Quirlig, ein bisschen aufgeregt, ein bisschen geschmeichelt vom Mikrofon. Das mit dem Selbermachen klingt toll.
Da unter Anleitung von unserem Jugendwart Axel Schulz. Aber er ist, sage ich mal, nicht der Regisseur von dem Ganzen, sondern er unterstützt uns nur, weil wir halt noch nicht volljährig sind. Aber und sonst machen wir nicht alles selbst.
Und tritt uns in den Arsch, wenn wir wirklich alle.
Ja, das kriegen wir auch selber hin.
Nein.
Doch.
Der kleine Dissens zwischen Emma und Luisa ist für mich in diesem Moment noch Nebensache. Was sind die Sorgen von Teenagern in einer Kleinstadt, will ich wissen.
Prinzipiell ist hier relativ wenig los. An sich würde ich für mich behaupten, dass ich relativ wenig in Demmin mache. Deswegen fahre ich meistens nach Neubrandenburg oder so.
Und warum nicht in Demmin bleiben und selbst etwas losmachen?
Ja, Demmin ist halt schon so eingeschlafen, dass ich verstehen kann, dass man keine Lust hat, noch irgendwas Neues aufzubauen, weil in anderen Städten gibt es Möglichkeiten, Spaß zu haben.
Für diesen Nachmittag zumindest gibt es das Jugendhaus.
Ja. Meistens sitzen wir 1 oder 2 Stunden, warten auf alle, die nachkommen, essen, quatschen halt. Und danach fängt die Produktivität langsam an.
Ja, auch so, schon so zwischendurch manchmal teilweise.
Ja, also da gibt es keinen festen Plan, wann was kommt.
Das klingt entspannt und wirkt nach, als ich mit Axel Schulz spreche, dem Jugendsozialarbeiter.
Warum hat er nicht gesagt? Hat er die Klamotten wieder vergessen? Ja.
Wir verlassen den Saal, in dem die Jugendlichen proben wollen. Gehen in sein kleines Büro im 1. Stock. Schulz ist ein Praktiker, der sich viele Fragen stellt. Auch über sich. Wie er wohl selbst wahrgenommen wird. Wenn er Jugendliche auf der Straße anspricht, die er noch nicht kennt, weil sie nicht ins Jugendhaus kommen.
Da steht ein Mann mit Zopf, 52 Jahre alt oder ziemlich alt schon, könnte mein Opa sein? Nee.
Schulz wird von den Jugendlichen respektiert. Seit 20 Jahren arbeitet er hier und stellt heute fest, Es hat sich etwas geändert.
Früher waren die Tenzinger auch die ganze Woche über da. Dann haben die sich nach der Schule hier getroffen. Dann gab es mehrere Schülerbands. Wir hatten einen richtigen Bandprobenplan für die ganze Woche. Der war wirklich super getimed. Und es gab immer noch eine Warteliste, wo Leute, die Musik machen wollten, warten, bis mal irgendeine Band sich wieder auflöst, weil es hier einfach voll war. Von 13 Uhr bis 21.30 Uhr war der Bandraum 5 Tage die Woche voll. Und das hat dann irgendwann aufgehört.
Axel Schulz will es sich nicht einfach machen. Nicht über Smartphones und YouTube schimpfen, wenn er zu verstehen versucht, warum heute weniger los ist im Jugendhaus als vor 15 Jahren.
Alles, was sozial ist, würde ja bedeuten, ich kann es nicht alleine oder ich will es nicht alleine. Und das findet nur noch selten statt. Ich glaube, das geht verloren. Und das ist auch bei den Erwachsenen, spüre ich das. Auch ein Gejammer und Wehleidigkeit. Und in meinem eigenen Dorf, wir haben 30 Hausnummern. Ja, früher, da hatten wir noch eine Kneipe und da sind wir zum Tanz und irgendwie Bier trinken gegangen. Aber heute ist ja nichts mehr. Genau den gleichen Satz habe ich hier im Jugendhaus auch gehört heute. Aber hier ist ja nichts mehr. Und das stimmt nicht. Es liegt ja auch an dir und an mir, was geschieht.
Oder in anderen, konkreteren Worten.
Die kriegen sich nicht organisiert. Auch die Leute hier unten nicht, nur ganz mäßig. Und sie wollen sich aber auch nicht anleiten lassen.
Das also ist die Geschichte vom kleinen Dissens zwischen Emma und Luisa vorhin. Das vermaledeite Nein doch. Das vielleicht mehr über die Zeit erzählt als nur über den Mien. Dass es an vielem fehlen mag, aber komischerweise eben auch daran, eine Struktur zu finden fürs eigene Engagement. Es gibt in der Stadt aber auch Menschen, die etwas verändern wollen, aufbauend auf dem, was da ist.
Das traue ich mich nicht wegzuschmeißen.
Martin Pollock steht im Arbeitszimmer seiner Demminer Wohnung und wühlt sich durch die Vergangenheit.
Eigentlich schmeißt man sowas weg. Das ist so Lebenslauf. Das war Dauerakkreditation Landtag beim Papst und Olympia in Vancouver und...
Die Ausweise hängen an einem Ständer in der Ecke. Zeugnisse aus Pollocks Fernsehzeiten beim MDR.
Schmeißt man sowas weg? Aber hinterher will es keiner mehr haben und das wird sowieso weggeschmissen.
Gelernt hatte der 69-Jährige mal Schlosser, wurde dann aber Dramaturg am Theater, Abteilungsleiter an Kreiskulturhäusern, Werbefachmann in einem Warenhaus in Erfurt. Im Herbst 1989 ein kurzer Abstecher in die Politik, Pressesprecher beim Demokratischen Aufbruch. Von 1992 bis 2014 schließlich beim MDR. Als Rentner zieht es ihn zurück nach Demmin, in seine Heimat.
Wenn wir hier hochgefahren sind, hat meine Frau schon immer gesagt, also ab Berlin komisch, da hast du plötzlich gute Laune. Da ist das flache Land, da kenne ich mich aus.
Er macht den Bootsführerschein, will schreiben und malt. Wie sein Freund und Vorbild.
Karl Schlosser. Ein begnadeter Künstler, Bildhauer, Schriftsteller, alles, was Sie hier sehen, das ist eigentlich Schlösser.
Schlösser ist vor 2 Jahren gestorben. In dessen Arbeitertheater hatte der junge Pollock einst sein Faible für die Kultur entdeckt. Und deshalb will der alte Pollock nun, dass Karl Schlösser, offiziell Ehrenbürger der Stadt, nicht in Vergessenheit gerät.
Andere, die wuchern, die schreiben große Schilder. Hier hat der Schauspieler, was weiß ich, mal das und das gemacht. Demmin stellt sein Licht unterm Scheffel, anstatt das auf den Leuchter zu stellen.
Das will Pollock ändern. Mit Werf und einer Vision.
Merken ja auch, wenn ich jetzt mich in Rage rede.
Die Begeisterung lässt den kleinen, drahtigen Mann mit dem ergrauten Dreitagebart immer wieder aus dem Sessel wippen. Einen Verein hat er schon gegründet. Die Bürgerstiftung Berliner Speicher. Mit 10 weiteren Mitstreitern.
Das sind Leute, die brennen für dieses Projekt. Dieser Speicher, der hat 5 Etagen. Der gehört zurzeit einem Engländer, der den auch verkaufen würde, hat er mir zumindest schriftlich zugesagt. Für den Preis, für den er den gekauft hat. Also es wäre machbar.
Der Speicher steht am Hafen in einem kleinen Industriegebiet und verfällt. Mit einem Entwurf auf den Knien erklärt mir Martin Pollock seine Idee von der Kunsthaus-Stadtmuseum Schlösser Gedenkstätte.
Hier könnte die Gaststätte sein, hier der Mineninformation, hier könnten die Probenräume sein für Chöre, hier könnte Erinnerungskultur, hier oben könnte dann Galerie und...
Millionen Euro wären für die Instandsetzung notwendig. Auch darüber hat Pollock schon nachgedacht.
Da muss Berlin ran, da muss Schwerin ran, da muss Brüssel ran.
Während der energiegeladene Pollock wie ein Feldwebel im Wohnzimmer von der kulturellen Wiederbelebung der Mines schwärmt, gibt sich die Stadtpolitik reserviert. Dabei will der Verein doch nur, dass der Mien den Speicher zurückkauft und dem Verein übergibt.
Dass die im Rathaus nicht aus der Knete kommen. Das ist das Problem.
Dem will ich nachgehen und fahre ins Rathaus.
Hallo.
Hallo.
Mein Name ist Dell, ich hatte heute Morgen angerufen.
Sie hatten angerufen. Genau. Der Bürgermeister ist jetzt noch vom Außenhaustermin noch nicht zurück.
Zu Stadtoberhaupt Michael Koch. 10 Minuten später sitzt mir der Bürgermeister gegenüber. CDU-Mann, hohe Stirn, Schnauzbart. Ganz andere Dynamik. Ganz andere Sorgen.
Wenn es weiter so geht mit der demografischen Entwicklung, es wird vermutlich dazu kommen, dass wir unter 10.000 Einwohner absinken werden. Und damit ist die Gefahr gegeben, dass wir dann nicht mehr als Mittelzentrum gezählt werden.
Die Zuschüsse würden weniger, Ämter ausgelagert, der Spielraum für die kommunale Selbstverwaltung geringer. 10.865 Einwohner zählte Demmin Ende 2018. Jedes Jahr werden es gut 200 weniger. Man kann sich ausrechnen, dass in 3-4 Jahren die Vierstelligkeit droht. Aus Kochs Worten spricht dennoch Verwunderung.
Wir waren eigentlich in den letzten 2 Jahren so ein bisschen auf der Schiene, dass sich der Bevölkerungsrückgang relativiert und einpendelt.
Wenn Industrie und Gewerbe schon schwer anzusiedeln sind, wäre das nicht die Zeit, es mit Kunst und Kultur zu versuchen, mit dem Berliner Speicher?
Das ist ein löbliches Ansinnen. Wir sind als Stadt über solche Initiativen sicher froh, müssen aber sagen, die Stadt kann nicht überall einspringen.
Ja schon, aber warum denn nicht hier?
In dem Moment, wo die Stadt jetzt Eigentümer werden würde, ich sage das bewusst im Konjunktiv, sind wir in der Pflicht, sofort die Verkehrssicherung zu übernehmen, Fördermittelabrechnung zu machen und, und.
Aber solch ein Projekt könnte auch im Rathaus neue Stellen schaffen. Kochs bürokratische Bedenken reichen noch weiter.
Ja, wer geht die Ungewissheit ein, vielleicht nach 2 Jahren wieder gehen zu müssen, weil es eine befristete Stelle ist, ne?
Bürokratie sticht Fantasie. Lieber warten als wagen. Die Stadt schrumpft, doch von Pollocks Vision mag man im Rathaus nichts wissen. Wie beschreibt der heimgekehrte Martin Pollock gleich nochmal die hiesige Mentalität?
Na, warte mal ab, was da kommt. Ne? Und dann sehen wir mal zu.